Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Spielzeit hier am Tiroler Landestheater in Innsbruck. Mein Name ist Desiree Burtscher und ich bin Pressesprecherin hier am Haus. Zum Auftakt der neuen Podcast-Saison starten wir mit einem Mann der Zahlen, unserem geschäftsführenden kaufmännischen Direktor Dr. Markus Lutz. Er wird uns einen Einblick in sein interessantes Tätigkeitsfeld als Kulturmanager geben. Herr Dr. Lutz, schön, dass Sie heute da sind.
Ich freue mich.
Wie kann man sich denn so ganz allgemein Ihre Aufgaben als geschäftsführender kaufmännischer Direktor eines Vierspartenhauses vorstellen?
Ja, die Besonderheit an dem Vierspartenhaus ist ja, wie Sie richtig sagen, dass wir ein großer Betrieb sind mit über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dazu kommt das Haus der Musik als Geschäftsbereich. Seit 2018 sind wir auch der Betreiber des Haus der Musik und auch die Festwochen der Alten Musik als Tochtergesellschaft gehören zu uns. Und es bedingt eigentlich, dass es zwei Geschäftsführer gibt. Und es gibt bei uns im Haus ja, wie Sie wissen, einen geschäftsführenden Intendanten und einen geschäftsführenden kaufmännischen Direktor in meiner Person. Und mein Aufgabenbereich ist eigentlich die komplette administrative, technische Abwicklung, wenn man es mal so sieht, oder Organisation des Betriebes. Also ich sage immer, alles, was nicht die Kunst ist, liegt bei uns. Und das kann man sich schon so vorstellen wie in einem anderen mittelständischen Betrieb dieser Größenordnung, dass die gesamten kaufmännischen Agenten bei mir liegen, also von Finanzen, Personal, Juristerei, Vertrieb, Marketing und aber auch die ganzen technischen Bereiche, wie die Werkstätten, Bühnentechnik, wo es natürlich noch einen technischen Direktor gibt, der mir zugeordnet ist, mit mir gemeinsam sehr eng arbeitet. Und das sind sozusagen unsere Aufgabenfelder. Wir verstehen uns selber eigentlich als Servicebereich für die Kunst. Ja. Ich persönlich sehe mich als Ermöglicher der Kunst. Es gibt ein ganz schönes Zitat von Gérard Mortier, der ehemalige Intendant der Salzburger Festspiele, der immer gesagt hat, Kulturmanagement heißt nicht Management der Kultur, sondern Management für die Kultur. Und so sehe ich mich eigentlich auch und so versuchen wir, unsere Abteilungen auch zu führen und auch ist auch so das Verständnis der Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns als Dienstleister sehen und versuchen, Kultur und Kunst und Theater zu ermöglichen.
Eben, Sie sind ja nicht nur ein Mann der Zahlen. In Ihrer Freizeit sind Sie passionierter Trompeter bei der Stadtmusikkapelle Wilten und Sie haben auch selbst großes Interesse an Kunst und Kultur und da ja auch einschlägige Erfahrung.
Genau, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, wenn man diesen Beruf macht, dass man sich auch dafür interessiert. Und ich mache, seit ich klein bin, Musik in mehreren Konstellationen, ganz klassisch angefangen an der Musikschule und auch in der Blaskapelle damals bei mir im Ort, wo ich herkomme. Habe dann in mehreren Institutionen gespielt, Sinfonieorchestern, Blaskapellen, bis hin zur Big Band, bis hin zu einer Funkband mal in meiner Schulzeit. Und interessiere mich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren für die Musik, aber auch für das Theater. Gehe da auch schon seit ich klein bin eigentlich ins Theater. Und das bringt es mit sich, dass man sozusagen großes Interesse für den Betrieb hat, in dem man arbeitet.
Sie sind ja gebürtiger Schwabe, haben mehrere berufliche Stationen in Deutschland hinter sich, wohnen aber seit mittlerweile 7 Jahren in Innsbruck. Was schätzen Sie denn ganz persönlich an Tirol?
Für mich war das eigentlich wieder so ein Heimkommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir waren früher als Kinder und Jugendliche schon sehr viel in Tirol im Urlaub. Und ich habe gemerkt, dass die südliche Mentalität, und da zähle ich mal Schwaben, Bayern, Tirol dazu, sehr ähnlich ist. Deswegen glaube ich, passe ich mit meiner Mentalität auch ganz gut nach Tirol. Ich mag die Mentalität der Menschen, ich mag die Menschen sehr in Tirol, aber ich mag natürlich auch, und das habe ich schon, muss ich sagen, sehr vermisst, wo ich in Berlin war oder auch in Dresden, die Möglichkeiten, die es hier gibt. Also ich liebe die Berge, ich bin sehr gerne in den Bergen, ich mag die Nähe zu Italien und auch das Lebensgefühl, was man dann doch auch in Tirol spürt. Und ich fühle mich hier sehr zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, und es ist eigentlich wieder ein Zurückkommen in den Süden und ein Ankommen.
Was muss man denn Ihrer Meinung nach mitbringen, um die Position des kaufmännischen Direktors an einem Theater erfolgreich ausfüllen zu können?
Einen Punkt haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, man braucht eine Sensibilität für die künstlerischen Prozesse. Man muss sich da wirklich drauf einlassen, weil es doch sehr speziell ist, der künstlerische Prozess. Und auch Wie man arbeitet, wie man denkt, ist anders als in einem Wirtschaftsbetrieb. Also man braucht da grundsätzlich schon ein Interesse und eine Sensibilität dafür. Es gibt eigentlich keinen klassischen Ausbildungsweg für einen geschäftsführenden Direktor. Es ist, viele Jahre waren das Quereinsteiger, die Juristen sind oder Betriebswirtschaftler, die dann durch ihre Liebe eigentlich zu Musik, zur Kunst, das zum Beruf gemacht haben. Seit den 90er Jahren gibt es die Ausbildung als Kulturmanager. Das habe ich auch als Zusatzausbildung gemacht, um da nochmal spezialisiert zu werden und einen besseren Blick auch für die Bereiche und die Besonderheiten für einen Theaterbetrieb, für einen Kulturbetrieb zu bekommen. Und ganz, ganz wichtig, und das sage ich immer jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ist, glaube ich, dass man frühzeitig Praxiserfahrung bekommt, weil es doch sehr speziell ist. Also dass man während dem Studium schon sehr viel Praxiserfahrung erhält durch Praktika und so weiter. Und der klassische Weg war eigentlich immer, dass man nach dem Studium in eine Referentenposition gegangen ist. Das habe ich damals auch gemacht. Ich war ein Jahr in Nürnberg am Staatstheater und dann 4,5 Jahre in der Deutschen Oper in Berlin, um wirklich Theater zu lernen und den Theaterbetrieb von der Pike auf zu lernen und die Besonderheiten, die es da gibt. Und den Weg bin ich gegangen, aber das ist sicherlich nicht der exemplarische. Da gibt es sicherlich auch andere Zugänge dazu.
Sie haben es davor schon angesprochen, Sie sind hier der Kaufmann, es gibt auch den Intendanten. Wie kann man sich denn diese Zusammenarbeit mit der künstlerischen Führung vorstellen? Ist es ein bisschen so wie Good Cop, Bad Cop? Klopfen Sie da der Kunst auch ab und zu auf die Finger, wenn diese zu viel Geld ausgibt?
Also ich glaube, dass ein Theaterbetrieb nur funktionieren kann, wenn die Zusammenarbeit zwischen der Spitze, zwischen dem künstlerischen und dem kaufmännischen Bereich funktioniert. Und das ist in den letzten 7 Jahren, wo ich hier bin, hat es gut, sehr, sehr gut funktioniert mit Johannes Reitmeier. Und ich habe da in meiner bisherigen Berufslaufbahn Gott sei Dank immer sehr gute Erfahrungen gehabt, sodass es eigentlich immer ein Miteinander war und nicht ein Gegeneinander. Es gibt aber natürlich auch andere Beispiele, wo der Kaufmann sehr, sehr stark dagegen gehen muss, weil er einen Intendanten hat, der vielleicht nicht so den Realitätssinn hat für so einen Betrieb. Mein Bereich, wenn ich es aus der Position eines Theaterermöglichers sehe, ist natürlich die Rahmenbedingungen herzustellen. Und natürlich gibt es künstlerische Überlegungen, die man nochmals erden muss. Das heißt, die man nochmal schauen muss, sind die realistisch, sind die wirtschaftlich machbar, von den Finanzen machbar, geht es auch von den rechtlichen Konstellationen. Ich sehe das immer so wie in der Seilschaft beim Bergsteigen, dass man wirklich das miteinander, man schafft den Gipfel nur gemeinsam und mein Job ist es eigentlich, den Aufstieg mit abzusichern und zu schauen, dass sich das alles in guten Bahnen bewegt.
Wie sitzen denn Sie persönlich in einer Vorstellung? Kann man das jetzt auch in Ihrer Rolle als kaufmännischer Direktor, kann man das genießen oder hat man da dann auch immer so ein bisschen diese Zahlen im Kopf, die Auslastung? Wie verkauft sich dieses Stück an der Kasse?
Ja, also ich würde lügen, wenn ich darauf nicht schaue. Natürlich versuche ich mich am Abend wirklich auf die Vorstellung zu fokussieren und den Abend zu genießen. Aber wenn man mich mal beobachtet in der Vorstellung, und ich beobachte mich ja manchmal dann selbst, wie es mir geht, meistens schweift dann der Blick am Anfang der Vorstellung schon durch die Reihen. Und ich schaue mal an, wie viel ist es? Haben wir an der Abendkasse noch was verkauft? Sind wir doch voll? Sind vielleicht auch einige Abonnenten aufgrund des schönen Wetters dann doch nicht gekommen? Und das spielt immer mit. Aber wir versuchen im Vorfeld es so gut zu klären und auch die Kosten so gut im Rahmen zu haben, dass eigentlich das keine Belastung am Abend mehr darstellen sollte.
Was fasziniert Sie am Theaterbetrieb? Warum sind Sie am Theater gelandet?
Eigentlich passiert im Theater was völlig Unmögliches und das fasziniert mich. Es gibt, da gibt es ein paar Studien dazu, über 100 unterschiedliche Berufe mit ganz, ganz unterschiedlichen Typen, ganz unterschiedlichen Sozialisationen, angefangen von den Künstlern bis hin Verwaltung in die Werkstätten, aus 48 Nationen bei uns im Haus. Und es ist eigentlich ein Unding, dass diese Menschen zusammen es schaffen, mit ihrem unterschiedlichen Ansatz und auch mit ihrer unterschiedlichen Herangehensweise, dass am Abend der Lappen hochgeht, wie man so schön sagt im Theater. Und das fasziniert mich immer wieder in so einem Prozess, dass es möglich ist, innerhalb einiger Wochen gemeinsam an einem Theater, an einer Vorstellung, Konzertvorstellung zu arbeiten und eine Gemeinschaftsleistung hinzubekommen. Und man merkt es dann auch, wie so ein Theaterbetrieb brummt. Ja, da steht er niemals still von morgens 7 Uhr, wo dann die ersten Kollegen in der Verwaltung, Werkstätten sind, bis nachts um 23 Uhr, wo vielleicht dann die Letzten das Licht ausmachen. Das fasziniert mich, dieser brummende Betrieb, das immer wieder neu entstehen lassen eines Werkes, gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und das Schönste ist dann eigentlich, finde ich, wenn man in der Premiere sitzt und der Vorhang geht zu und man ist danach noch auf der Bühne und gratuliert den Kolleginnen und Kollegen und nicht nur den Künstlern, sondern auch den Technikern. Und man sieht, wenn es gut funktioniert hat, das ist was Tolles und das ist was Magisches und das liebe ich am Theaterbetrieb. Und es wird auch nie langweilig diesbezüglich.
Wenn Sie jetzt solche Erfolge feiern, gemeinsam, welche Freude überwiegt bei Ihnen? Jene über den finanziellen Erfolg oder den künstlerischen? Beziehungsweise, wann spricht man denn von einer erfolgreichen Spielzeit? Macht man die nur an Zahlen der Auslastung fest?
Es überwiegt beides, glaube ich. Und natürlich berufsbedingt das finanzielle, wirtschaftliche. Und das ist immer, glaube ich, auch eine Sichtweise, die man einnimmt, ob jetzt das Künstlerische bewegt oder das Wirtschaftliche. Erfolgreich ist es aus wirtschaftlicher Sicht für uns sicherlich, wenn die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, hinsichtlich Auslastung, Besucherzahlen, hinsichtlich Erlösen, wenn das funktioniert hat, auch, dass wir in den Kosten geblieben sind, Kostenrahmen geblieben sind, den wir uns vorgenommen haben. Aber ich glaube, das sollte nicht im Vordergrund stehen im Kulturbetrieb. Im Vordergrund steht sicherlich der künstlerische Erfolg. Und der ist natürlich ganz, ganz schwierig messbar. Und das ist eine subjektive Sache, ob man das jetzt in Preisen festmacht, was ja Gott sei Dank hier im Haus ja viele Jahre jetzt denn, möglich war unter der Intendanz Reitmeier, dass man den Musiktheaterpreis beispielsweise geholt hat. Ich glaube, das sind unterschiedliche Sichtweisen, die zusammenkommen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass der Gesamterfolg für das Haus das Wichtigste ist.
Wir erleben alle momentan schwierige Zeiten. Die Kulturbranche steht vor großen Herausforderungen. Stichwort Teuerung und Energiekrise. Wie gehen Sie in die kommende Spielzeit? Sind konkrete Maßnahmen geplant?
Ich hatte die Hoffnung, dass es nach Corona besser wird, dass wir wieder einen ganz normalen Theaterbetrieb haben. Corona war ja schon für uns wirklich hart als Kulturveranstalter. Und ich bin da dankbar, dass wir das gemeinsam auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschafft haben. Und auch durch die Unterstützung natürlich von Land und Stadt, aber auch durch die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit zu gehen, dass wir wirklich sehr, sehr gut aus der Krise herausgekommen sind. Es hatten wir uns alle gefreut darauf, dass es eine normale Spielzeit gibt. Jetzt kommt natürlich die nächste Problematik mit der Teuerung. Das ist für uns schon eine große Herausforderung und da ist auch noch nicht absehbar, wie das rausgeht. Natürlich haben wir bestimmte Planwerte reingenommen in den Wirtschaftsplan, ob die dann so halten, weiß keiner von uns. Also man hat auch als Kaufmann momentan aufgegeben, in langjährigen Zyklen zu planen, wie man das normalerweise macht, sondern momentan hat man eher das Gefühl, man fährt auf Sicht und versucht auch in dem Bereich auch dann zu flexibel zu reagieren, je nachdem, was auf einen zukommt. Das ist ein Thema für uns, was uns beschäftigt natürlich. Wir haben Gott sei Dank im Vergleich zu anderen Theaterbetrieben eine Preisbindung noch im Energiebereich und auch im Gasbereich. Das haben wir noch vor der Teuerungswelle abgeschlossen. Da hoffen wir auch drauf, dass wir da stabiler sind natürlich als andere Betriebe. Dennoch ist es ein Thema, was uns kostenmäßig belastet und auf wo wir reagieren müssen. Und das ist aber nicht ein Thema, wo wir erst seit jetzt aktuell dran sind, sondern wir beschäftigen uns schon länger mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Wir haben intensiv Kontakt aufgenommen, beispielsweise mit dem Klimabündnis Tirol bereits im Jahr 2021, um den Betrieb mittelfristig nachhaltig auszurichten. Die Umbaumaßnahmen, die 2020 stattgefunden haben, beispielsweise im Großen Haus, da war ein großer Teil auch, dass wir komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt haben im Zuschauerhaus, was auch natürlich einen großen Part beiträgt im Energiebereich, was die Einsparung anbelangt. Das Haus der Musik ist schon sehr nachhaltig konzipiert. Also wir wärmen und kühlen beispielsweise mit dem Grundwasser, haben da ganz modernes Lüftungssystem auch und versuchen da sehr nachhaltig mit umzugehen. Momentan überlegen wir natürlich kurzfristige Maßnahmen. Da geht es um Dinge wie eine Deckelung beispielsweise der Temperatur, ob man uns jetzt auf 21 oder 19 Grad, je nachdem, was auch die politischen Vorgaben sind, einschwingt. Aber mittelfristig sind wir schon dran, den Gesamtbetrieb nachhaltig auszurüsten. Da gehört sicherlich auch dazu, dass man sich Gedanken macht, wie kann die Energieversorgung der nächsten Jahre aussehen, wie kommt man weg vom Gas, wie schafft man ein energieautonomes Tirol beispielsweise auch, wo wir Part dann auch davon wären. Wir sind in der Überlegung auch, was Photovoltaikanlagen aufs Dach anbelangt und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bausteine, wo man mittelfristig sich gut ausrichten kann und wo wir auch schon länger dran sind. Aber kurzfristig ist natürlich schon eine sehr belastende Situation für uns wirtschaftlich.
Wird es diese Spielzeit zu Preissteigerungen an der Kasse kommen?
Nein, dieses Jahr kommt es nicht zur Preissteigerung. Das haben wir bewusst gemacht, weil wir natürlich noch aufgrund der Corona-Jahre auch möglichst viele Besucherinnen und Besucher, die vielleicht eine Unsicherheit hatten, auch ob sie ins Theater kommen sollen, wieder zurückholen möchten. Und ich glaube, die Besonderheit im Kulturbetrieb ist auch, dass wir nicht eine beliebige Preisanpassung machen können, wie das beispielsweise auch vielleicht in der freien Wirtschaft mehr möglich ist, dass man Kosten 1:1 an die Kunden weitergibt. Weil es doch auch ein kulturpolitischer Auftrag und bildungspolitischer Auftrag von uns ist, und der steht im Vordergrund. Im Gegensatz zu einem Wirtschaftsbetrieb, wo die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, ist bei uns der kulturpolitische und bildungspolitische Auftrag im Vordergrund. Das heißt, wir möchten natürlich möglichst viele Menschen der Bevölkerung auch mit Theater erreichen. Und dadurch haben wir natürlich ein sehr differenziertes Preissystem. Das heißt, ich möchte auch Besucher und Besucher, die einen kleinen Geldbeutel haben, fürs Theater gewinnen und differenziere da meine Preise sehr stark aus und kann natürlich jetzt nicht beliebig die Preise anpassen und das weitergeben. Und deswegen würden wir auch aufgrund dieses ganzen Hintergrunds momentan auch von der Preisanpassung absehen.
Momentan ist ja auch die heiße Phase, sich seinen Lieblingsplatz im TLT zu sichern und ein Abo zu kaufen. Was sind denn ganz generell die Vorteile eines Abos? Also für beide Seiten, für das Theater und auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Also ich bin ein großer Fan des Abonnements und ich habe mich auch während meiner Studienzeit immer wieder mit dem Abo beschäftigt, in unterschiedlichen Konstellationen. Das Abo ist eigentlich seit 400 Jahren totgesagt und es lebt doch immer wieder auf und das finde ich ganz, ganz toll. Das Abonnement ist sicherlich für den Besucher eine große Chance, wirklich eine große Bandbreite auch des Repertoires zu bekommen, wenn man sich zu sich ehrlich ist und eine eigene Nase fasst, ist es ja so, dass man sich, wenn man kein Abonnement hätte, wahrscheinlich die Highlights aussuchen würde. Und bestimmte Stücke, die man jetzt nicht kennt oder denkt, oh, was ist denn das, was kommt da auf mich zu, vielleicht eher liegen lassen würde. Und da gibt es aber eben die große Möglichkeit, dass man auch unbekannte Stücke drin hat, wo man sich überraschen lassen kann, wo man wirklich auch sieht, was auf einen zukommt und das vielleicht dann auch wieder zu neuen Erlebnissen führt, wo man im Nachhinein sagt, das hätte ich mir vielleicht gar nicht so erwartet und das war toll. Ich glaube auch, das Abo ist in der heutigen Zeit doch nochmal eine feste Konstante, insbesondere das fixe Abo, also wenn es jetzt nicht das Wahlabo ist. Es gibt sicherlich eine größere Besuchergruppe, die sich ja Flexibilität mehr wünscht und da sind wir auch bei unseren Abos drauf eingegangen, haben da flexiblere Modelle aufgelegt, bis hin zum Leopold, der sehr flexibel ist. Aber ich glaube auch in so einer schnelllebigen Zeit und in einer, wie wir es aktuell erleben, kann das aber eine gute Konstante sein, um einen regelmäßigen Kulturbesuch, einen regelmäßigen Theaterbesuch zu ermöglichen, weil man eben seine Fixtermine hat. Und ich glaube auch, dass wenn man diese Fixtermine nicht hätte und wenn man selber im Beruf einen sehr schnelllebigen Beruf hat, wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig dann ins Theater gehen würde. Fürs Theater hat es einen Riesenvorteil, dass wir natürlich auch Stücke spielen können und das ist unser hauptsächlicher Auftrag, unser Kulturauftrag, die vielleicht nicht unbedingt immer zu einer 100% Auslastung führen, aber die künstlerisch total wichtig sind, ja, weil sie uns ein bestimmtes Spiegelbild geben der Gesellschaft, weil sie den Finger in die Wunde legen, weil sie uns reflektieren, weil sie uns neue Sichtweisen geben, aber das nicht unbedingt Publikumsrenner sind. Und durch das Abonnement habe ich halt da eine bestimmte Grundauslastung schon drin und habe neugierige Besucherinnen und Besucher, die reingehen und sonst vielleicht nicht gehen würden. Das heißt, wir können bei der künstlerischen Programmierung ein viel größeres Risiko fahren. Und das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, die wir in Österreich haben, auch im Vergleich zu Amerika. Amerika ist viel, viel abhängiger vom Publikumsgeschmack. Sie produzieren viel weniger und natürlich produzieren sie viel publikumsnäher im Sinne von, dass sie natürlich nur die Highlights spielen, was ich aber persönlich auch eine kulturelle oder bildungspolitische Verarmung finde, weil man sich dann auch gar nicht mehr auf Neues einlassen kann, wie beim Abonnement. Und deswegen ist wichtig, das Abo, und wir sind froh, dass wir es haben.
Wenn man sich jetzt da nochmal die letzten 2 Jahre anschaut und wir haben jetzt wieder einen, unter Anführungszeichen, normalen Spielbetrieb, hat sich denn das Verhalten der Besucherinnen und Besucher verändert?
Das merken wir schon und ich glaube, das ist auch das, was die Kolleginnen und Kollegen an der Kasse zu hören bekommen. Wir haben viel kurzfristigeres Kaufverhalten. Ja, es sind auch einige nicht bereit, momentan ein Abo abzuschließen, weil sie sagen, wir wollen erst mal schauen, was passiert. Gibt es vielleicht nochmal einen Lockdown? Ich kann mir es vielleicht auch nicht mehr leisten, weil es momentan in die Teuerungsthematik reinspielt. Es ist also wirklich so, dass ein Teil des Publikums, nicht alle, ich bin immer noch froh darüber, dass wir so viele Abonnenten momentan haben. Das zeigt auch, dass wir ein sehr, sehr treues Publikum haben. Ist auch nicht selbstverständlich und das ist auch wirklich, sind wir auch wirklich dankbar dafür. Aber natürlich gibt es einen Teil des Publikums, was kurzfristiger kauft. Und wir versuchen darauf zu reagieren, versuchen dann auch dementsprechend auf die Wünsche des Publikums einzugehen, ihnen versuchen, kleinere Pakete zu machen, flexiblere Möglichkeiten für sie zu schaffen, auch auf ihre besonderen Bedürfnisse uns einzulassen. Ja.
Zum Abschluss, wir starten die diesjährige Spielzeit 2022-23 am 24. September mit der Opernpremiere Genoveva im Großen Haus. Was sind denn Ihre Highlights, die Sie diese Spielzeit erwarten und worauf freuen Sie sich ganz besonders?
Eigentlich ist diese Spielzeit ein Highlight an sich oder auch ein Feuerwerk, weil wir so vielfältig sind, so viele tolle Stücke drin haben. Ich habe jetzt keinen einzelnen Favoriten. Und das finde ich auch das Tolle an diesem Haus, dass wir eben ein Mehrspartenhaus sind, wo wir in allen Sparten eine sehr, sehr tolle und hohe Qualität haben, mit ganz interessanten Regieschriften, mit ganz tollen Künstlerinnen und Künstlern, sodass ich mich eigentlich auf die Gesamtspielzeit freue und auf die Spielzeit als Highlight an sich. Und ich glaube, 2022-2023 ist uns diesbezüglich auch vom Programm her sehr gut gelungen.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Ich sage herzlichen Dank.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.